drücke hier mal auf mein Gerät, dass wir einfach loslegen jetzt mit den Fragen. Ne? Also vielleicht Freiwillige vor. Wir haben ja unterschiedliche Themen hier gehabt, die einfach vorgekommen sind. Mein Vorschlag oder meine Idee wäre vielleicht da anzusetzen, wo was Ihnen am nächsten ist, was Sie alle kennen, nämlich Wohnen und Stadtviertel. Also das wäre vielleicht ein Einstieg. Also, okay? Ja. Ne? Und wir gucken dann einfach, wie sich das entwickelt, dass wir in einen möglichst lebendigen Dialog einfach reinkommen.
Okay.
Also Stadtviertel, haben Sie mich beschäftigt. Also das ist eher so soziale Themen. Also wie wirkt sich die Bevölkerungsentwicklung auf die liegenden Stadtviertel aus und wie sieht in der Stadt vielleicht 50 Jahre aus? Und vor allem in Industriestaaten und in Dritte Weltländern
vielleicht. Oh. Ja, das ist natürlich ein ganz riesiges Thema. Also, Philipp, was müssen wir dazu sagen? Stadtviertel, es ist ja eigentlich kein Thema mehr für Architekten, Stadtviertel, nur als Bestand. Es gibt Stadtviertel, die müssen nicht gebaut werden, die müssen aber unter Umständen repariert werden. Ich bin neulich eingeladen gewesen im Ruhrgebiet, wo lauter so Initiativen sich versammelt hatten, die mit solchen sozialen Brennpunkten, wie das auch heißt, beschäftigen. Also Stadtviertel, wo eben die Leute, die ich eben angesprochen habe, massiert sind, die da vorm Fernseher ihre Jahre verbringen, auf dem Sofa sozusagen und mit Alkohol womöglich, und das ist zum Verzweifeln. Und da muss man etwas tun, und das sind zum Teil bauliche Maßnahmen, aber nur zu einem, wie ich meine, geringeren Teil. Es geht vor allen Dingen eben um andere Dinge, die man da machen muss. Soziale Art. Also,
ja. Ich kann vielleicht noch anfügen, Stadtviertel in der Zukunft, also Quartier, das wird auch etwas sein, was jetzt nicht nur die sozial Benachteiligten angeht, sondern was auch Sie angeht. Ich sage mal, gut ausgebildete Leute, Sie sind jetzt noch an der Schule, aber wenn Sie mal so weit sind und über das Häuschen nachdenken, wo Sie mit Ihrer Familie und Ihren Kindern und so weiter sich einrichten wollen, dann wird es vielleicht so sein, da bin ich ziemlich sicher, dass Sie gar nicht mehr als das große Ideal dieses Häuschen im eigenen Garten sehen, wo Sie mit dem Auto morgens mindestens 20 Minuten zur Arbeit fahren und das von der Steuer absetzen können, und wo die Frau oder der, wer auch immer, dann die Kinder zum Schwimmen, zum Flöten und sonst wohin kutschiert, sondern Sie werden eine Generation sein, die vielleicht mit Ihren Eltern gemeinsam die Stadt auch wiederentdeckt. Und die diese Quartiere, die es heute gibt in den Städten, auch zum Beispiel in solchen Städten wie Kassel, wieder belebt. Und dass das eben nicht nur eine Frage ist für Leute, die wenig Geld haben und die aus dieser dreckigen, schmutzigen, engen Stadt gar nicht rauskommen, sondern auch für Leute, die da ganz bewusst hingehen und die das toll finden, dass sie da relativ gut einkaufen können, dass sie zum Arzt gehen können, dass es da kulturelle Möglichkeiten gibt, dass da vielleicht auch die guten Schulen sind. Ja? Stellen Sie sich mal vor, eine Waldorfschule, nicht hier an der Brabanter Straße, sondern mitten an der Markthalle in Kassel. Also Sie kommen ja jetzt nicht aus Kassel, aber das ist auch das Thema, was wir im Moment mit Studenten bearbeiten. Wir haben so einen Wettbewerb aufgelegt, Updating Kassel heißt der, und da beteiligen sich 150 Studenten, nicht nur aus Kassel, sondern Darmstadt, Kaiserslautern, Bochum. Die machen alle mit und die sind auf der Suche, wie können wir nicht die Stadt völlig neu machen. Aber Sie kennen diesen Begriff Update, ja. Wir haben alle schon mal am Computer gesessen. Und das heißt, einen neuen Weg suchen, vielleicht auch mal eine Sackgasse finden, um etwas Bestehendes so anzupassen, dass es ein bisschen smarter wird, dass man damit umgehen kann. Und die Frage, wie das vielleicht eben nicht in so einem Industriestadt aussieht, kann der Mike wahrscheinlich besser beantworten. Du hast da mehr Erfahrung, kennst dich in Kuba aus. Das war ja auch deine Frage. Wie sieht denn die Stadt in 50 Jahren eben nicht in Europa aus, sondern das Quartier?
Ja. Naja, ich hoffe, dass erstmal aus aktuellem Anlass muss man das noch verstärken, dass sie nicht die exotische arme Stadt sein wird, wo man riesige Slums hat, dass wir dieses Problem endlich in den Griff kriegen. Aber wenn man die Zeitung liest, da können einem die Tränen kommen. Also das, ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, dass die Städte nicht so verslammt sind, wie das heute ist, und dass man da eine ähnliche Stadtentwicklung oder Stadtpflege betreiben kann, wie wir es hier nötig haben. Aber sonst sage ich immer bei diesen Problemen dort, wir müssen uns sehr zurückhalten. Wir sind da seit 20 Jahren und wir haben ursprünglich mal tolle Rezepte gehabt für die Kubaner, wo ich da immer bin, Santa Clara, und ich habe lange gebraucht, um zu lernen, so geht das nicht. Man muss Kubaner sein, man muss da leben, um überhaupt da in die Diskussion reinzukommen, sonst kommt man da als Luftlandetruppe hin und predigt da irgendwelche schönen ökologischen Sachen, aber das verstehen die Leute nicht, weil es ihre Lebenswirklichkeit nicht wirklich trifft. Ich habe einmal, vielleicht das mal eben dazu, einen Vortrag gehalten, da kam immer das Wort Responsibilität vor Verantwortung. Und weil es geht bei uns in der Planung immer darum, wer ist verantwortlich für welche Fläche? Das ist ein ganz wichtiges planerisches Thema in der Stadtplanung. Wer hat Verantwortung? Wem gehört sie in dem Sinne? Das kann eine Gruppe sein, das kann öffentlich sein oder eine ganz private Fläche sein. Aber das ist wichtig. Und da habe ich in diesem Zusammenhang immer von Responsibilität gesprochen. Nachher kamen zwei, die ich wusste, die sind so sehr kritische Regierungsgegner. Und ja, das war wunderbar, wie Sie das gesagt haben mit der Responsibilität. Die hatten meinen Vortrag ganz anders in ihrem Sinne verstanden. Auch richtig. Also ich kann das schon unterstützen, was Sie meinen. Mehr Verantwortung für den Einzelnen, statt immer nur für Fidel, für den Kommandanten, wie es mal heißt.
Ja, vielleicht als Hintergrund, Mike, du bist 1989 das erste Mal mit einer Gruppe von Studenten nach Kuba gefahren. Und ihr seid dann irgendwie in Santa Clara gelandet und auch aus diesen Begegnungen hat sich etwas entwickelt, was heute eine Partnerschaft ist, eine wirklich ganz offizielle Partnerschaft der Universität Kassel mit der Universidad Central de las Villas, also in Santa Clara, das ist diese Region, und die jetzt sozusagen fortbesteht, ne? Also auch über Mikes Eremitierung hinaus. Und wo du es, sage ich mal, so weit gebracht hast, dass du Ehrenbürger der Stadt Santa Clara geworden bist. Ja. Und die Anekdote sagt, das hat mir Alexander Eichenlaub mal erzählt, dass man dir eigentlich eine Ehrendoktorwürde wollte angedeihen lassen.
Ja.
Also der Universität, das ist ja so ein klassischer Fall, jemand, der sehr, sehr engagiert ist. Und vielleicht erzählst du es selber, warum es nicht geklappt hat.
Das ist gescheitert. Es wurden alle Papiere wurden gesammelt und meine ganzen Heldentaten wurden also da für das Ministerium in Havanna aufbereitet. Und das Ministerium hat abgelehnt, weil ich der zweite Ehrendoktor an der Uni in Santa Clara gewesen wäre. Der erste war Che Guevara. Da habe ich gesagt, ja, und? Was ist das Problem? Jetzt kann keiner mehr einen Ehrendoktor kriegen, außer Fidel vielleicht.
Okay, gut, also das kleiner Exkurs. Also wir hatten diese Thematik oder das Interesse ja auch dritte weltmäßig. Mike kennt es halt aus Kuba oder aus eigener Anschauung halt auch aus anderen Zusammenhängen, was auch in Indien. Aber vielleicht setzen wir einfach mal da an mit den Fragen, die Sie jetzt haben, und einfach auch Zwischenfragen. Also nicht nur diejenigen, die das Thema haben, dürfen und sollen fragen, sondern auch, wenn man angeregt ist durch irgendeine Ausführung, immer los. Okay? Ja, also zu dem, was wir besprochen haben oder was Sie aufgeschrieben haben an Fragen, damit wir da einfach so ein Gefühl dafür kriegen, was dran ist.
Also wir hatten die These, dass sich eine Stadt immer so ordnet oder so bildet, dass sie sozusagen nach Interessenslagen oder nach sozialen Schichten ein bisschen geordnet ist. Und da hatten wir die Frage, ob das eher positiv oder negativ aufzufassen ist. negativ, was man dagegen machen kann oder ob dieses Einmischen oder dieses Vermischen von Vorteil wäre?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und ich habe von 2000 bis 2003 in Hannover gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also ich habe nicht aufgehört, Architekt zu sein, aber meine Freundin hat Hebammenausbildung da gemacht und ich bin einfach mitgegangen. Ich musste irgendwie was arbeiten, habe ich riesen Glück gehabt, da diesen Job bekommen. Und da haben wir Paris untersucht, Barcelona und im Vergleich Hannover. Und es ging genau um die Frage, weil es, da haben Sie schon recht, eine Stadt ist nach Interessengruppen aufgeteilt. Und es ist nicht so, dass da überall Friede, Freude, Eierkuchen ist und die Starken sagen, komm, wir sind solidarisch und helfen den Leuten, die eher benachteiligt sind. Sondern es gibt einfach in jeder Stadt eine Lagegunst, sei es jetzt geografisch, sei es der Wind, ja, was früher ganz wichtig war, weil die Fabriken hatten alle dicke Schlote und da wollten natürlich die begüterten Leute nicht in dem Abgas sitzen.
Immer im Westend.
Genau. Und die besonderen Hänge und so weiter, die tiefen Lagen oder schlechte Luft, ist das ein, ja auch historisch begründete Festlegung. Es ist ja nicht so, dass sich plötzlich einer was ausdenkt und zack, dann ist es so, sondern es hat alles einen weiten Hintergrund. Und die Aufgabe für Architekten, Städtebauer, aber auch Stadtplaner besteht eben darin, nicht nur für Einzelinteressen einzutreten, obwohl das ein großes ein Widerspruch ist. Weil diese Einzelinteressen sind oft die Leute, die unser Honorar bezahlen. Ja? Aber wir können uns nicht den 100% verschreiben. Weil dann führt das dazu, dass die Leute, die viel wirtschaftliche Macht haben, viel Rechnungen bezahlen können, nur ihre Interessen durchsetzen. Und deshalb ist es eben ganz toll, auch in dem Beruf, dass man nicht nur dieses Tele drauf hat und ein ganz schönes Detail entwickelt und ein schönes Badezimmer oder ein Fliesenspiegel. Das gehört ja auch dazu und das ist ganz schön, das macht ja auch riesen Spaß, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, dieses Weitwinkel aufzusetzen. Da höre ich jetzt mal auf.
Kannst du vielleicht ganz kurz einfach nochmal sagen, so, also aus den Erfahrungshintergründen, wie ist das denn so? Also wie teilt sich denn so eine Stadt auf aus diesen Forschungen, die ihr gemacht habt?
Also zum Beispiel in Paris ist es so, dass es eigentlich nicht total fixiert ist. Es gibt zwar um Paris herum die Banlieue, wo man ab den 60er oder Ende der 50er Jahre Großsiedlungen gebaut hat, aber Paris innerhalb der Mauern, intramurieux, hat man Quartiere, die ständig in Bewegung sind. Und das kennen Sie vielleicht aus Ihren Städten auch. Da wird ein Quartier wiederentdeckt. Es gibt da einen Begriff für Gentrification, nennt man das. Das sind Aufwertungsprozesse von Quartieren, die ziemlich da niederliegen und die werden von bestimmten Gruppen entdeckt. Am Anfang gibt es Pioniere, Leute, die wenig Geld haben, Studenten, vielleicht auch Leute, die eher im künstlerischen Bereich unterwegs sind und da eine Ästhetik drin finden. Die entdecken so ein Quartier. Und das war eben in Paris auch, das haben wir auch über die Interviews rausbekommen. Und dann gibt es einen Prozess, wo das in Wert gesetzt wird und dann greifen plötzlich finanzielle Interessen ein und dann gibt es eine Aufwertung, die eigentlich die Mieter und Bewohner, die wenig Geld haben, rausdrängt und wo das total hip wird. Wo nur noch Leute einziehen, die sehr viel Geld haben und die anderen müssen irgendwo anders hin. Und am schlimmsten ist es, wenn die dann rausgedrückt werden, sozusagen aus dem eigenen Stadtkörper. Also das nur mal so, nicht in allem, aber das ist so ein Vorgang, der nicht so ganz ungefährlich ist. Generifizierung. Ja.
Also finden Sie, oder ist es besser, wenn man das jetzt nicht so trennt, sondern das mehr vermischt, also die Interessen mehr vermischt oder die sozialen Schichten vermischt?
Klar.
Ja, aber wie ist das möglich? Ich meine, Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt Kunstfaktoren bestimmte und die reicheren Bevölkerungsschichten können sich es halt dann einfach leisten, da zu mieten. Und dann ist eine Mischung einfach schon mal der Spiel.
Also da haben wir keine Handhabe, weil das ist der Markt und der ist erbarmungslos. Da ist irgendwo, sind wie Philipp eben gesagt hat, da sind viele Studenten. Das verändert dieses Milieu, aber Studenten zahlen nicht viel, aber das ist meist der Anfang. Das ist irgendwie nett da, da gibt es nette Kneipen, nette Leute. Und plötzlich kommen also die Erwachsenen und Geldverdiener, aber die dieses Milieu auch schätzen, die kommen auch dahin und so weiter. Und dann geht das los und plötzlich ist das so ein schickes Quartier. Das finden wir im Augenblick in allen deutschen Städten sehr heftig, diesen Vorgang, weil sehr viele zurück in die Stadt wollen, nicht mehr draußen in ihren Bungalows. Und das macht uns Schwierigkeiten, aber wir haben keine Möglichkeiten, gegen den Markt zu arbeiten. Wir können ja nicht mit Gewalt irgendwie Trolleyhäuser herrichten. Oder.
Aber ich sag mal, es geht schon.
Ja.
Man braucht nur die richtige Stimmung in der Gesellschaft und man braucht starke Partner, die nicht nur aus der, sag mal, privaten Wirtschaft kommen, sondern die auch mit der kommunalen Struktur zusammenhängen und die genug Kraft haben. Also in Kassel selber, vielleicht haben Sie es schon gesehen, gibt es einen Stadtteil, die Unterneustadt. Das ist jetzt nicht das Projekt, der Leuchtturm, wo alle sagen, da müssen wir unbedingt hin, das ist das Allertollste. Aber es ist zumindest die Intention gewesen, dass man dort jetzt nicht ein Viertel für reiche Leute baut. Es ist aber auch nicht die Intention gewesen, dass man für eine Randgruppe der Gesellschaft da nochmal so ein paar Sozialwohnungen hinpackt. Sondern da waren Wohnungsbaugesellschaften, die eben nicht nur privat waren, sondern wo auch die Kommune Anteile hat und auch sagt, wir möchten, dass da auch ganz einfache Wohnungen entstehen, wo Leute zur Miete wohnen können, die vielleicht eine Förderung bekommen. Also früher war das sozialer Wohnungsbau, das gibt es heute ja gar nicht mehr. Aber gleichzeitig möchten wir auch, dass da sogenannte Stadtgründer, das war zumindest ein Wunsch, also private Bauherren oder Bauherrengemeinschaften sich niederlassen, bauen. Und diese Durchmischung, die gab am Anfang auch einen riesen Terz, weil dann gab es da so Stadtvillen und so ein bisschen bessere Projekte und die haben dann alle geschimpft. Das ist ja eine Unverschämtheit. Jetzt haben sie uns hier wieder 300 Sozialwohnungen dahingesetzt als Neubau. Wie soll das denn funktionieren und so weiter? Und die Schule ist so schlecht. Wie können wir denn da hinziehen? Da können unsere Kinder gar nicht zu dieser Schule, zu der städtischen Schule gehen, weil da so schlimme Zustände sind, hoher Ausländeranteil und so weiter. Aber eigentlich ist das genau die richtige Methode. Man müsste es noch konsequenter machen, nur das ist so schwer. Der Mike ja schon gesagt, weil man dafür auch Handhabe und eine gewisse Souveränität, Kraft, auch eine wirtschaftliche Kraft braucht.
Vielleicht kann man da ja auch nochmal einfach kurz da ansetzen, jetzt aus eurer eigenen Erfahrung. Also wie hat sich denn so Arbeiten als Architekt, als Städtebauer in den letzten 20 Jahren verändert? Weil also heute erleben wir ja eher eine Privatisierung des öffentlichen Raums, sage ich mal so, als Stichwort halt auch. Und das Zauberwort ist doch immer Investor, ja, was jetzt irgendwo hier gereicht wird. Und die Projekte, die jetzt, sage ich mal, so eine Leuchtturmkraft haben, wie Philipp das vielleicht sagt, die sind vielleicht in Tübingen, das französische Viertel, das ist vielleicht in Freiburg-Vauban, das kennen Sie. Das ist in Kassel die Unterneustadt und vielleicht gibt es auch noch einige andere, ne, wo man versucht hat, andere Ansätze zu pflegen. Aber es scheint ja sehr, sehr schwierig zu sein.
Da würde ich gerne noch einschieben, bevor wir da auf die Ökonomisierung unseres Berufs kommen. Das ganz wichtig ist zur Herstellung dieser Mischung, etwas, was hier in der Unterneustadt wieder entdeckt wurde und in dem Tübinger Quartier in der Südstadt, nämlich die Parzelle, dass man die Parzelle als ein juristisches Mittel ernst nimmt. Die wurde gerne vorher, als es noch darum ging, so Großsiedlungen zu bauen, da hat man die alle zusammengelegt. Ein Großinvestor, der hieß dann Neue Heimat, Gewerkschaftseigen oder so, der hat dann da seine Sachen drüber weggeplant. Und diese Wiederentdeckung der Parzelle, bloß nicht die Parzellen kaputt machen, sondern das kleine Nebeneinander, auch der, die sogenannten Stadtgründer, also Leute, die sagen, hier, unser Großvater hat auch in der Unterneustadt gewohnt und so, wir möchten da wieder hin und wir kaufen uns so eine Parzelle und bauen da ein Häuschen drauf. Und das musste dicht an dicht, weil das war eigentlich Altstadt sozusagen von Kassel früher, Innenstadt, waren diese Parzellen sehr klein, man durfte sie aber dreigeschossig bebauen. Und dann kommt dann dicht an dicht ein Nebeneinander, was sehr städtisch ist, weil da irgendein Mensch, der hat so einen ganz komischen Geschmack, der will so ein Schwarzwaldhäuschen da reinbauen und da kommt dann einer daneben, der macht so ein, der ist so ein Bauhausbegeisterter, der macht so ein modernes und so weiter, aber das ist Stadt, das macht Spaß, da kommen die verschiedenen Geschmäcker und dann letztlich auch die verschiedenen Stände, sage ich mal, oder wie sagt man, verschiedenen Herkünfte, der eine mit Abitur, der andere hat viel Geld, aber hat nie was gelernt und so, die kommen da so nebeneinander. Und das ist das eigentlich, was man europäische Stadt nennt, wenn es gut geht. Was dieses Milieu entstehen lässt, was dann allerdings auch womöglich wieder Gentrification in Gang setzt. Das wird dann hip, da zu wohnen, wo diese vielen Arbeiten. Wir wollen es auch nicht zu kompliziert machen. Das ist jedenfalls erstmal ein gutes Mittel, der, um Stadt herzustellen.
Diese Mischung von verschiedenen Häusertypen ist möglich dort. Also, normal kennt man das ja nicht. Also, Typus vorgeschrieben, ein Haus, den man bauen muss, oder das Haus muss auf der Dach sein und auf Nachttag halten.
Genau. Da ist das. Da gibt es die Stadtgestaltungssatzung, die Gestaltsatzung und da darf die Traufe nur so und dann die Dachneigung ist vorgeschrieben und so weiter. Und das ist, dagegen haben wir Baufrische seit 30 Jahren gekämpft, aber das ist vergeblich, das ist festgeschrieben, das ist städtisches Gesetz und man muss die Traufe da.
Also damit das für Sie auch nochmal ganz kurz so bildlich wird, wir sitzen jetzt hier im Kreis, ja? Und wir als Individuen, wir haben jetzt, die haben keine Schuluniform an und wir sind auch nicht im Anzug erschienen, also sehr individuell. Und trotzdem sind wir in der Lage, diesen Raum hier in der Mitte zu erzeugen. Also wir sind sozusagen die private Seite, jeder von Ihnen. Und wir haben uns aber darauf verständigt, ein bisschen mitgeholfen, das arrangiert, aber wir erzeugen hier einen Raum. Ja? Und dadurch können wir kommunizieren, uns austauschen. Und dieser freie Raum hier bringt uns zusammen. Und das ist genau diese Dialektik zwischen dieser Parzelle, ja, der privaten Aktion, die sich aber auch an eine bestimmte Konvention hält, also die nicht total aus der Reihe tanzt und die so individuell sein kann, wie sie jetzt individuell sind und trotzdem so konventionell, dass sie eben in der Lage ist, so einen Raum zu erzeugen. Und wenn das kapieren Sie ja, das ist ja total offensichtlich und das gibt es eben auch in anderen Maßstäben. Und das muss man auch ein Stück weit wahrnehmen und erkennen und sagen, hier, das in der Mitte, das ist total wichtig. Und früher hat das keiner in Zweifel gezogen, weil das war auch der Raum, in dem die Ökonomie passiert ist. Ja? Also da haben Sie gehandelt, Geschäfte gemacht, da haben Sie Ihre Aufträge bekommen, da haben Sie Partnerschaften, haben sich da und so weiter. Ja? Und heute hat dieser Raum eine ganze Menge Konkurrenz bekommen. Kennen Sie auch Handy, im virtuellen Raum. Ja? Sie können nicht nur hier in Stuttgart, Freiburg, Kassel oder sonst wo sein, sondern Sie können, was weiß ich, wohin fliegen. Sind Sie wahrscheinlich auch schon und kennen die ganze Welt. Und das ist aber die Aufgabe, mit der Sie sich auch beschäftigen. Und das ist gar nicht so hochtrabend. Das ist total konkret.
Dieser Raum kann der durch die Vielfalt der Häuser erzeugt werden, auch wenn sie also in einer Reihe stehen. Weil früher war es ja so, dass der Marktplatz, die Kirche zentriert war und darum hat sich ja das Dorf gebildet. Und jetzt ist es ja so, dass es eigentlich so Reihenhäuser sind ja ganz typisch, weil das ja kostengünstig ist und so. Und kann man da diesen Raum erzeugen, von dem Sie sprechen, trotz dieser Vielfalt? Also,
das ist die Aufgabe. Das ist aber die Aufgabe. Genau darum geht es.
Und Verkehr ist da natürlich ein großes Problem. Es geht nicht unbedingt, jetzt Philipp hat das sehr schön dargestellt mit diesem Platz hier, aber es geht nicht nur um Plätze, sondern um Straßen und Plätze, sagen wir immer. Traditionell Straßen und Plätze, wie gehabt, sagte der Dischkow immer bei unserem Karlsruher Wettbewerb in den 70er Jahren. Darum geht es eigentlich, das zu erhalten oder wiederherzustellen und das ist sehr stark gehandicapt durch den Verkehr. Man kann die oft gar nicht überqueren und so weiter, das kennen Sie ja. Aber
da sieht man auch, dass der Mike eine andere Generation ist, weil, und Sie werden es noch leichter haben, sage ich mal, weil er hat einfach erlebt, wie immer mehr Verkehrsaufkommen dazu geführt hat, dass das überhaupt nicht mehr handelbar war und dass dieses Diktat durch den Verkehr da war. Wenn wir uns jetzt Städte anschauen, so kleinere Städte, weiß ich, wie groß ist die Stadt, aus der Sie kommen? Und es kann ja gut sein, dass da in Zukunft gar nicht mehr so ein wahnsinniges Bevölkerungswachstum ansteht. Dass das nicht eine Stadt sein wird, die noch wahnsinnig wächst, wo nämlich viele Leute noch hinkommen, sondern da wird es immer dümmer, immer weniger. Auch die Fußgängerzone wird immer langweiliger und so. Und das ist genau der Punkt, wo man sagen könnte, Mensch, da schaden die Autos gar nichts, dass da was los ist, dass da wirklich auch eine Straße ist, wo alle teilnehmen können. Also Shared Space sozusagen. Fußgänger, Radfahrer, Autos, da muss man natürlich auch eine Konvention haben und Regeln, aber ist jetzt ein bisschen idealistisch dargestellt, aber ich sehe das auch als Chance.
Ja, natürlich. Natürlich.
Ja, ich muss in eine andere Richtung mal denken. Also wir hatten jetzt Stadtplanung ganz allgemein und wenn man sich wirklich mal vorstellt, dass eine Stadt auf dem Reißbrett entworfen wird wie in Brasilia, wo ja der nächste Flughafen zum Beispiel 1000 Kilometer entfernt wird, da hat mir die Frage, wie das alles organisiert wird, wie die Versorgung, wie das geplant wird, also das ein Krankenhaus in der Nähe ist, Polizeistation und sowas und wie die Verkehrswege angeordnet werden. Also.
Eine Stadt auf dem Reißbrett.
Ja. Oder ist die Frage, wie das in einer konkreten Stadt ist, also wie das überhaupt die funktionale Verteilung.
Ordnung muss sein. Da ist das Gewerbe, da wird gewohnt, das darf nicht zusammen. Da ist die Verwaltung, das Flächen und so weiter. Das war und ist heute noch lange Zeit die Planerei, dass man also bestehende Quartiere möglichst noch weiter aufräumt, dass da nicht ein Durcheinander entsteht. Aber wir haben ja eben schon darüber gesprochen, über die vermittelnden Straßen und Plätze und die Privathalter dran. Von uns aus dürfen da auch nicht störendes Gewerbe sein, sehr gut sogar, wenn da noch irgendwie was sonst passiert in den Straßen, an den Straßen und möglichst da auch Läden sind, dass wir da einkaufen können. Aber Sie sehen schon, da hängt an jedem überall so ein Problemstrang dran. Im Augenblick ist das alles hier in Gefahr, die Läden gehen haufenweise ein. Und Gewerbe, da wird dann oft noch von der Planung dazugesetzt, darf da nicht sein und dann wird das tot und einsam und man muss mit dem Auto zum Einkaufen fahren und so.
Also vielleicht noch ganz kurzer Einschub, also das worauf du abhebst auf die Funktionstrennung zwischen den unterschiedlichen Dingen, die in einer Stadt passieren, das ist ja eigentlich, kommt klassisch aus der Moderne heraus, ne? Also kann man ja, das ist ja Charta von Athen, haben vielleicht die ein oder anderen schon mal von Ihnen gehört. Ja, also da haben sich die modernen Architekten, also unter anderem das, was mit Bauhaus und so weiter assoziiert wird, irgendwann zusammengetan und haben ganz tolle revolutionäre Vorstellungen entwickelt, wie man gut zusammenleben kann, mit bestem Wissen und Gewissen. Und sie haben mehr oder weniger festgelegt, dass man doch die Funktionen in einer Stadt am besten trennt. Wohnen hier, arbeiten dort, einkaufen dort, Freizeit woanders. Und das Verbindungselement war was? Der Individualverkehr. Also das ist im Grunde genommen so, dass die Geschichte, oder so war das vielleicht angelegt, warum das mit den Städten so schwierig geworden ist, was den Verkehr angeht.
Ich habe einen Referat gehabt über Brasilia und da war das sehr interessant. Also es gab immer so Häusergruppen, Häuserblöcke und die waren jeweils so 15-stöckig und man konnte alles zu Fuß erreichen. Also es gab ein Kindergarten in der Mitte, ein Supermarkt, ein Kino und so Sachen. Und man konnte wirklich alles zu Fuß erreichen, es sei denn, man wollte außerhalb von diesem Block raus. Und dann gab es da eben eine Art spürige Stadtautobahn. Das war dann erstmal ein Problem. Mhm. Also wirklich, es waren so wie so kleine Siedlungen.
Kleine Dörfer. Und, ja.
Eine Sache vielleicht noch zur Städteplanung, die auch schon von den Stadtviertelleuten angeschnitten worden ist. Was kann städtebaulich zusätzlich zu der Durchmischung noch getan werden, um soziale Brennpunkte eben abzubauen? Also bleibt es da als einzige Rezept, was momentan auf dem Markt ist, sage ich jetzt mal, eine Durchmischung sozusagen, wie Sie das schon sehr anschaulich erläutert haben, oder gibt es da stadtplanerisch noch andere Ansätze, so soziale Brennpunkte zu entschärfen.
Also ich kann das aus Barcelona berichten, dass man, das ist im Kleinen, kenne ich das auch aus Kassel, auch als Architekt, eine ganz wichtige Sache ist, in einem benachteiligten Quartier muss ich den Zugang zu den Ressourcen der Stadt, ja, also zu den Jobs, aber auch zu den Einkaufs- und Shopping-Sachen, zur Kultur, zu den großen Plätzen, die muss ich herstellen. Und da ist die Infrastruktur, aber in dem Fall der öffentliche Nahverkehr, wichtig. Und nicht ein kleines Bushäuschen, ja, wo man sich da irgendwie reinquetscht, sondern es muss auch, also der öffentliche Nahverkehr, der darf ruhig ein bisschen auftrumpfen. Also das, was die Automobilindustrie sowieso macht mit dicken Stoßstangen und hast nicht gesehen, das kennen Sie auch alle, das muss die Straßenbahn, die Busse, die U-Bahn, die müssen schick aussehen und die müssen auch offensiv vertreten und gestaltet werden. Es darf nicht das Gefühl sein, dass die sozusagen zwangsweise da irgendwie in die U-Bahn steigen, sondern es muss eine tolle Sache sein. Und das kann gerade für so ein benachteiligtes Quartier richtig gut sein, wenn da eine Anbindung erfolgt, wenn das aufgewertet wird. Eine andere Sache ist eben der Versuch, zumindest die öffentlichen Räume, also die Plätze, aber auch die Straßen aufzuwerten. Nicht nur funktional gestalten, sondern auch eine atmosphärische Qualität, eine Aufenthaltsqualität. Aber da dürfen Sie sich auch nicht der Illusion hingeben, dass man nur durch Gestaltung die Welt verändern kann. Die vielen Probleme, die da sind, die kriegen Sie ja nicht durch Gestaltung hin, dass dann alle sagen, super, die Stadt hat uns jetzt hier Bäume hingepflanzt, jetzt richten wir uns auf und jetzt geht es uns irgendwie besser.
Ja, wir sind ja dann Begegnungspunkte schaffen.
Ja. Aber Begegnungspunkte schaffen ist auch schwierig in diesem Quartier. Da muss man etwas machen. Ich habe jetzt am Eingang von meiner ziemlich hilflosen Nachbarstiftung erzählt. Es ist einfach ein Kampf gegen einen solchen Riesen. Aber es ist ein kleiner Versuch in dieser Richtung. Man muss irgendwie etwas in Gang bringen. Also wir wollten mit Jugendlichen im Philippinenhof wollten wir was bauen zusammen. Wir wollten das Material und so. Und wir haben mit denen geredet und was macht ihr denn so den ganzen Tag? Mal saufen, haben die. Ja, aber wenn ihr gesoffen habt, was macht ihr dann? Ja, auch saufen. Also das war so die Situation. Und dann kam ein Sozialarbeiter, die gesagt haben, hört auf damit, das wird nichts. Das ist gekommen und so weiter. Also wir sahen uns einem riesen Widerstand entgegen. Aber ich will nur sagen, mal angenommen, wir hätten das nicht ganz so naiv, wären das angegangen und hätten dann doch irgendwie Erfolg gekriegt. Ein bisschen geschickter so etwas gemacht und die Jugendlichen hätten da etwas bauen können, nicht an der Stelle, wo wir es vorhatten, wo die dann da überall aus den Häusern kommen und sagen, die machen nur Krach da unten und so. Wir hätten da etwas in Gang gesetzt mit denen zusammen, dann wäre das etwas gewesen, vielleicht was so ein Brennpunkt, wo so ein bisschen ein öffentliches Leben kommt. Da hätte man vielleicht auch Musik machen können neben Saufen und vielleicht hätte man da einen Zirkus machen können, wie hier Ramazzotti, sowas. Da sind hier, das ist eine tolle Initiative. Da haben Leute in Kassel.
Kinder- und Jugendzirkus.
Ein Kinder- und Jugendzirkus und die.
Nee, ist privat, ein Verein.
Die bilden da Artisten aus und die machen da wirklich tolle Sachen und das ist einfach klasse. Das wertet dann so ein Stadtteil auf, da ist was los, da, nicht? Das ist nicht nur diese wahnsinnige Desolatheit, die wir sie ja im Philippinenhof erlebt haben, das hat mich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Also dieser totale Widerstand. Ich habe eigentlich keine Möglichkeit gesehen, wo man da anfassen kann. Das ist einfach so.
Ist das denn, Mike, ist das ein Plädoyer halt auch dafür, dass man interdisziplinär an die Sachen rangehen muss? Also, Philipp, wenn du jetzt als Architekt planst, ja, du hast ja einen Auftraggeber, der will eine ganz konkrete Aufgabe entwickelt haben. Ne? Wie müsste man es angehen?
Also mal ganz konkret auf einen Stadtteil in Kassel bezogen, Brückenhof, das ist eine Siedlung aus den 60er Jahren, das sind 1800 Wohnungen, die meisten in mehrgeschossigen Betonplattenbauten, haben sie vielleicht auch schon mal einen Blick drauf geworfen. Und da geht es jetzt darum, nennt sich Wohnumfeldverbesserung. Das ist eigentlich ein schlimmes Wort, ja? Wohnumfeld. Weil das genau nicht das ist, was wir da vorhin mit diesen Platz und diesen Raum, wo wirklich was passiert, beschrieben haben. Aber da kann ich mich als Architekt hinsetzen. Und unsere Aufgabe war es zum Beispiel ganz profan, Müllhäuschen. Ja? Vorher wurde der Müll einfach in Container gepackt, die gelben Säcke lagen da rum und es waren noch so ein paar Resthecken, die das irgendwie so eingrenzen sollten. Und das Problem war jetzt, dass da sehr viele Ratten waren und dass auch viele Bewohner aus reicheren Vierteln da hingefahren sind und da ihren Müll einfach abgeladen haben. Also es war echt unverschämt, weil die sich gedacht haben, ist doch eh egal. Und das kostet uns nichts. Und das haben die tatsächlich gemacht, also Mülltourismus. Und wir haben jetzt uns mit dem Auftraggeber zusammengesetzt, einer Wohnungsbaugesellschaft, mit den Hausmeistern und auch mit den Gärtnern überlegt, wie kriegen wir es hin, dass wir da Müllhäuschen bauen, die nicht nur ein Wunschdenken irgendwie abbilden, sondern die tatsächlich einen anderen Umgang mit diesem Thema Müll bringen. Und nach vielen Alternativen und hin und her haben wir uns entschieden, dass wir in diese total rechtwinklig und bauwirtschaftsfunktionalistische Siedlung solche weichen Formen, Mauern aus richtigen gebrannten Klinkern und dass die Formen so hoch sind, dass man da nicht rüberklettern kann und nicht reinschauen kann und dass die eine Tür bekommen, wo nur die Bewohner aus ganz bestimmten Häusern, die dann jeweils diesen Müllstationen zugeordnet sind, rein können und die Müllwerker eben. Und das Besondere dabei ist, also dass die Hausmeister wussten Bescheid, dass das, wo können die stehen, wie kann das zu dem großen Wohnhaus, Hochhaus, reicht da einer, muss man zwei, also ganz praktische Erwägungen, ja, wo machen wir das Altpapier hin, also diese ganz profanen Sachen, die muss man dann einfach auch mit bewältigen und berücksichtigen. Und das Besondere war, dass da, wir hatten dann so eine Truppe mit spanischen Maurer. Also das war eigentlich ein Abbruchunternehmer, der hatte schon ganz viel abgebrochen in dieser Siedlung und der hatte diese Maurerkolonne. Und da haben ganz viele, weil da so viele Russlanddeutsche wohnen, die haben dann zugeguckt, wie die da gemauert haben. Weil es ziemlich schwierig ist, eine runde Mauer. Aber das hat irgendwie einen Wert. Und die sind sogar nachts auf die Straße runter, als Leute kamen und diese Klinkersteine, weil da kostet nämlich 51 Cent, und da wollten die so verladen. Und da sind sogar Leute aus dem Haus runtergekommen und haben dann gesagt, hier ist nichts. Und das schon hat jetzt nicht alle Probleme gelöst, aber ich sage mal, das Problem Müll ist da, hat zumindest einen Stellenwert. Also man sagt nicht, ach, irgendwie so, sondern zentrales Problem und das muss man auch sorgfältig irgendwie angehen. Sorgfältig.
Ich würde gerne nochmal anschließen, jetzt nochmal ein bisschen auf die Stadtplanung und Städtebau zurückkommen. Philipp hat schon gesprochen von Brasilia, also von der Stadt, die komplett erstmal gedacht wurde, bevor sie gebaut wurde. Ihrer Ansicht nach gibt es und wenn ja, wie sieht eine ideale Stadt aus?
Also, um graphentheoretisch zu antworten, der Schlau. Es müssen Halbverbände sein. Es müssen das Halbverbände. Es muss. Der Christopher Alexander, der hat sich immer auf Brasilia bezogen, mit einer Theorie, die sagt, keine baumartige Organisation, so wie ein Organigramm, der Führer, seine drei Untergebenen, die und so weiter, hierarchisch gegliedert, oben sitzt einer und unten viele, sondern ein Halbverband ist ein Gitter. Und das scheint in der Planung ein ganz wichtiges Ding zu sein, dass es keine Hierarchien gibt, außer es geht um ganz klare Ziele. Also wenn ich einen Flughafen planen muss, wo die Leute sich schnell orientieren müssen, dann muss ich hierarchisch arbeiten. Der Flughafen hat nur einen Eingang, nicht sechs Eingänge, wo ich vorher den Taxifahrer weiß auch nicht, wo ich hin muss und so weiter. Also ein Eingang, von da zweigt sich ab, aha, ich muss den Charter und so weiter. Bei all diesen Dingen, Fliegerei, ich habe es ja früher damit zu tun gehabt, braucht man Hierarchien, klare bauartige Regeln. Beim Militär, ne, auch, leider Gottes, wenn es schon um Durchschlagen geht, dann braucht man klare Hierarchien. Wenn man eine Stadt planen sollte, was mir noch nicht passiert ist in diesem Stil, Ja, war ja interessant. Dann braucht man Gitter. Die haben dieses städtische Milieu, können sie am besten erzeugen. Und auch Organisationen, die gitterförmig sind, sind am mobilsten, am flexibelsten. Die können, da gibt es alle möglichen Synergien, weil zufällig ist gerade daneben dran der, in der Richtung und in der Richtung ist der, das ist alles in einem Gitter vermittelbar und nicht nur immer in der einen Richtung und ich bin hier sortiert in diesem Baumzweig und leider nicht in dem anderen. Das wäre sehr wichtig und das hat auch etwas zu tun mit dem anderen Thema, was in der Verkehrsplanung eine Rolle spielt, möglichst auch da Gitter. Mhm. Und keine Regelung noch darüber hinaus, sondern rechts vor links, fertig aus. Es gibt jetzt in Holland eine erste Stadt, oder es gibt glaube ich inzwischen schon zwei, die endlich die Weisheit indischer Städte begriffen haben, wo es keine Regelung gibt und wo der Verkehr und die Kamele und Elefanten, es geht alles durcheinander, aber man kommt insgesamt, der Durchsatz einer indischen Stadt, der Verkehrsdurchsatz, wie viele Menschen pro Hin, ist günstiger als hier, wo ich ständig nachts vor irgendeiner blöden Fußgängerampel warten muss. Der Fußgänger ist vor einer halben Stunde schon rüber, die Ampel ist immer noch rot und so weiter. Also, die verstehen schon. Eine gewisse Chaotik scheint leistungsfähiger, mehr Synergien zu bringen, als das, was in den Architektenhirnen, in der linken Gehirnhälfte immer unter Ordnungssystemen dann fabriziert wird. Wenn ich schon eine Stadt mache, dann muss sie ordentlich sein.
Ja, aber so Projekte gibt es in Deutschland auch schon. 2008 habe ich gelesen, dass es halt so Pilotprojekte waren in einzelnen Stadtvierteln in Hamburg.
Ja?
Aber habe ich dann leider nicht mitbekommen.
Davon weiß ich nicht. Die hat mal ein Quartier geplant in dieser Art so.
Ja, halt also mit den Verkehrsregeln speziell.
Ah ja, wahrscheinlich sogar ein bestehendes Quartier.
Aha, man, ja.
Super. Wir haben halt schon eben die Verkehrsplanung angesprochen und hätte vor eine Frage, wie die Zukunft aussieht des Verkehrswesens. Also es gibt da Überlegungen, dass nur noch Gondeln, also dass das Auto abgeschafft ist, und es gibt nur noch Gondeln und dann gibt es da ein Ziel ein und wird dort hingebracht zum Beispiel.
Es gibt nur noch Gondeln?
Gondeln, ja. Oder so Bahnen.
Seilbahnen?
Zum Beispiel. Und man tippt sein Ziel ein, wo man hin möchte und wird dann automatisch hingefahren. Also was da für Zukunftspläne gibt.
Super.
Oder wann das Auto mal abgelöst sein wird. Also.
Wie könnte eine Infrastruktur der zukünftigen Stadt, also nicht Infrastruktur, sondern die Nutzung der Infrastruktur in der künftigen Stadt aussehen?
Ja, also ich bin Radfahrer vom Beruf sozusagen und der Philipp auch. Und ich bin mit Stadtauto gekommen, er ist mit Fahrrad gekommen, heute hier. Also Stadtauto ist hier unser Carsharing. Das Rad ist ja wohl die bisher effektivste Erfindung auf diesem Gebiet gewesen, nehme ich an. Heute Morgen habe ich in der Tat so ein tolles Gerät gesehen aus Afrika. Da kann man 600 Kilo damit transportieren auf zwei Holzrädern. Welche gebaut, ist auch ein Foto davon. Vielleicht kriegen wir das auch wieder, denn wir müssen ja dann auch hin und wieder mal größere einkaufen.
Ich sag mal, die Avantgarde, oder da wo man das schon so ein bisschen spürt, dass ich habe eine Zeit lang auch mit Familie in Amsterdam gelebt, die Freunde, die wir da hatten, und wir selber ja auch, die haben alle gar kein Auto, weil das ist total teuer. Wenn sie in der Stadt leben, dann das Auto unterzustellen, dann müssen sie eine Garage anmieten. Und wenn die in den Urlaub fahren und die wollen mit dem Auto fahren, dann mieten die sich ein Auto. Und dann ist das auch ein neues Auto, das verbraucht wenig und dann hat man keinen Ärger mit dem Ding und so weiter. Und da in Holland, das kennen Sie auch, ist gerade das Fahrrad ja auch total verbreitet. Das ist auch schön flach, aber es ist auch gesellschaftlich anerkannt. Also da sehen Sie einfach auch die Leute, die da an der Börse oder in den Banken arbeiten, morgens auf ihrem Hollandrad im Anzug dahin fahren. Und das sind dann nicht nur 500 Meter, sondern die fahren auch mal 3 Kilometer zur Arbeit. Und ich denke nicht, dass das Auto komplett abgeschafft wird, aber was Herr Mike schon gesagt hat, dass man dieses Mobilität weniger als so einen individuellen Aufbruch erfährt. Also Sie müssen sich einfach vorstellen, Ihre Großeltern oder Ihre Urgroßeltern, für die war das Aufbruch zu neuen Ufern, Befreiung. Das war eine totale Revolution. Das war der absolute Wahnsinn. Also die konnten sich in ein Auto setzen, alleine oder mit der Familie und irgendwo hinfahren. Das war vorher ein totales Privileg. Das ging gar nicht. Die konnten die Welt erfahren, die konnten die Weinstraße lang und ja, die Welt entdecken und erfahren. Und, ja, und das steht dahinter, hinter diesem Mythos. Und da kann man natürlich dann auch draufsatteln, dass man damit angeben kann, dass man einen sozialen Status zeigen kann und dies und das. Aber für Ihre Generation, Sie haben vielleicht der eine oder andere von Ihnen hat da einfach Spaß dran am Autofahren, Sie finden das toll, Sie haben vielleicht noch gar keinen Führerschein, aber es wird ja so kommen. Aber es wird nicht mehr die Bedeutung haben, wenn ich das jetzt mal positiv, einen positiven Blick in die Zukunft werfen würde. Sondern Sie gehen vielleicht viel pragmatischer damit um. Sie können sich dann viel eher auch ein Auto teilen. Sie brauchen das gar nicht mehr, die dicke Karre vor dem Haus, um zeigen zu können, hier, ich habe es geschafft, ich bin ein toller Kerl, oder ich bin eine ganz tolle Frau, ich habe einen super Mini da oder was weiß ich.
Eine Rückfrage nochmal zu der Zeichnung des Rechten, soll es aber verdeutlichen von dem Witterprinzip sein, das geht von dem Geraden oder nicht?
Genau. Also damit Sie sich das auch nochmal visuell einprägen. Ja. Und hier ist eben ganz wichtig, das ist nämlich Kenya, New York, ja, Broadway. Und das ist das Schönste an New York, dass es dieses Gitter hat. Aber es gab da so einen alten Pfad. Ja? Und aus diesem Pfad ist ja Broadway entstanden. Und da, das sind die allerspannendsten Punkte in New York.
Das stimmt. Also, ja.
Und die Stadtgründung, die Sie angesprochen haben, die sind ja nicht erst seit Brasilia gelaufen, sondern es sind ja sehr viele Städte konzipiert, also im Geist entstanden, beziehungsweise große Erweiterungen auch vollzogen worden. Und nicht mal so schlecht. Also ist ja nicht alles, was sozusagen aus der Konzeption entstanden ist, schlecht. Und Sie müssen auch nicht glauben, dass die alten, in Anführungsstrichen mittelalterlichen Städte, ja, Nürnberg und vielleicht auch Ihre Heimatstadt, dass die alle planlos entstanden sind, dass die Leute da irgendwie planlos rumgemacht hätten und da so ganz organisch was gewachsen ist, sondern die haben sehr wohl geplant. Nur die haben komplexere Entscheidungsprozesse gehabt. Also da hat sich eine Stadt nicht in
langsamer.
Aber dieses Märchen, dass die mittelalterliche Stadt organisch gewachsen ist, also aufgrund irgendeiner Kraft, die in den Menschen gewohnt hätte und die dazu geführt hätte, dass die Straßen alle so schön krumm sind und dass das alles ein bisschen schief ist. Die haben genauso gewirtschaftet und geplant und mussten sich abstimmen und absprechen und wer darf jetzt was machen und wer kriegt wie viel von dem. Kennen Sie auch vom Strand. Wenn Sie am Strand sind, da sind viele Leute, dann sieht das zwar auch total chaotisch aus, aber das ist ziemlich systematisch, wo man sich so hinsetzt. Und
wenn wir jetzt schon in der Zukunft sind, ich habe von einer Stadt gehört, die liegt mitten in der Wüste im Nahen Osten und versorgt sich komplett von selbst. Ich weiß nicht genau den Namen, aber habe nicht mal was von gehört.
Die ist in der Planung jetzt, oder ist.
Ich habe gehört, dass schon.
Ja, aber schon fertig.
Ja, jetzt, also so Sachen, da sind zum Beispiel die Häuser konzipiert, dass. Und konstant 23 Grad herrscht und so Sachen, die Energie, ja, die versorgt sich komplett von selbst. Also was gibt es da für Überlegungen für die Zukunft, um die Umweltprobleme auch so mit einzubeziehen müssen? Oder komplett einzubeziehen?
Also meiner Praxis fällt mir dazu mehr, wenn ich Umweltprobleme höre, ein, dass man in unserem Beruf zu mehr Umgang mit dem kommen muss, was da ist. Also wir sind ja eigentlich so drauf Damit verdienen wir unser Geld, dass wir was bauen. Und dann müssen ein paar alte Teile weg und so weiter, und dann bauen wir was. Und da verdienen wir Geld mit und andere Leute auch. Aber wir merken zunehmend, dass diese militaristische Herangehensweise nicht mehr geht, dass das mit den großen Maschinen wegreißen, neu bauen. Wir müssen sehen, wie wir uns in dem, was da ist, einrichten. Zum Beispiel viele leerstehende Bürohäuser gibt es in Frankfurt. Ich weiß nicht, wie viele 1000 Quadratmeter Bürofläche da gebaut worden sind in den 70er Jahren, die stehen leer. Und hier in Kassel haben wir große alte Bürogebäude, Rathäuser, ehemalige Rathausteile oder solche Dinge, die stehen leer herum. Das Polizeipräsidium steht leer und so weiter. Wir müssen mit diesen Gemäuern umgehen. Wir können die einfach alle wegreißen, irgendwo auf den Müll schmeißen, und wir müssen da was damit machen. Das ist für meine Begriffe, wenn ich das Thema höre, so das, was mir da zunächst einfällt, bevor dann irgendwie so schlaue Maschinen, die Solar und sich selber versorgen und so. Das ist in unserer Praxis hier natürlich ein gutes flankierendes Mittel noch, Solarenergie zu gewinnen und möglichst geschickt zu beheizen und zu Wärmedämmung zu machen und so weiter. Aber auch das wird im Augenblick in meinen Augen zu einem Konsum-Hip umgebaut und nicht mehr vernünftig betrieben. Aber das ist vielleicht zu speziell, das Thema.
Aber es ist klar, dass Sie das interessiert. Ja. Weil wenn Sie sich mit Architektur und Städtebau auseinandersetzen, dann möchten Sie auch, dass da eine Antwort gegeben wird auf diese brennenden Fragen. Sie alle wissen, es gibt einen Klimawandel, es gibt eine Gesellschaft wie unsere, die so wirtschaftet, dass das nicht nachhaltig ist, sondern dass es uns alle gefährdet und unsere Kinder auch gefährdet. Und Sie wollen natürlich was verändern. Und das wollen wir auch. Und was aber der Mike Wilkins sagt, das finde ich total wichtig, weil das Generationen vor uns ja auch gemacht haben, den Schalter total umlegen und sagen, hey, wir machen das jetzt alles ganz neu. Das war alles totaler Mist, ja, was vorher gelaufen ist. Und wir haben jetzt hier das super Rezept und das wird überall drauf geklebt. Das ist nicht gut. Das ist genauso schlecht, wie das für die eigene Person zu machen. Ja? Also Sie können auch nicht sagen, das, was ich die letzten 2 Jahre gemacht habe, das war totaler Mist, das vergesse ich jetzt. Ja? Oder meine Kindheit war totaler Mist und ich fange jetzt neu an, Neustart. Das geht nicht. Das ist nicht gut. Und das trifft für unsere gebaute Umwelt genauso zu. Und da so die wesentlichen Dinge der Wirklichkeit, also Sie beschäftigen sich ja mit Wirklichkeit, das zu erspüren, zu erfahren, zu suchen, ältere Leute zu fragen, aber auch selber zu gucken, das ist das Wesentliche. Und dann zu schauen, was könnte die Antwort unserer Zeit sein, um das weiterzuentwickeln. Weil das ist ja auch unsere Aufgabe als Menschen, dass wir nicht sagen, ja, das ist die Wirklichkeit und alles scheiße, sondern dass wir so eine Aufbruchstimmung erzeugen.
Ja.
Ne? Es gibt ja trotzdem aber gerade so neue Tendenzen. Also ich habe mich jetzt mit dem Thema Ästhetik und Gestaltung beschäftigt und bin da auf diese organischen Häuser gestoßen. Und wie schätzen Sie da so die Zukunft von diesen Gebäuden ein?
Ein bisschen genauer beschreiben, was Sie untersucht haben. Welche organischen Häuser?
Also es gibt, oder es gab mal dieses Projekt, dass ein Mann versucht hat, aus wachsenden Bäumen ein Haus zu bauen. Also der hat, ich weiß jetzt nicht, ob es Buchen waren oder keine Ahnung, aber er hat auf jeden Fall ganz viele junge Bäume angepflanzt in einem gewissen Abstand und hat versucht, während dem Wachstum die Äste so zu biegen, dass das irgendwann mal das erste Haus sein wird. Beispiel.
Muss auch Geduld haben da beim Bauen.
Einfach so alternative Architekturen.
Ja, also ich sag mal, wenn das nicht das Credo ist, es muss jetzt alles so gemacht werden, dann ist das eine totale Bereicherung. Also dann ist das super. Und wenn Sie das dann noch nicht irgendwo im Vorortviertel machen oder im Wald, wo sowieso schon alles grün ist, sondern an einem Ort, wo es eigentlich fehlt, das Grün, wo Sie das kultiviert, gärtnerisch behandeln und sei es, dass da Baumhäuser daraus entstehen, dann ist das eine super Möglichkeit. Also das ist ja auch eine Kulturaufgabe. Ja? Also dieses Gärtnern ist ja nicht eine Sache für das Wochenende und für das Gärtchen da in der Vorortsiedlung, sondern es kann man ja auch wiederentdecken als ein wichtiges Element, gerade in so einem urbanen Kontext. Dachgärten.
Vielleicht zielt die Frage so auch ein bisschen darauf ab, ob es irgendwie eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Bewegung gibt, für die sich jetzt mit organischer Architektur beschäftigt und ob die quasi Zukunftsfragen lösen kann.
Also es gibt solche Tendenzen, die jetzt weniger mit natürlichen Materialien arbeiten, also mit Pflanzen, die sozusagen das Rohmaterial sind, sondern die sich damit beschäftigen, mit der Formfindung. Also was wir klassisch kennen und was wir bauen, das ist ja ein Fügen von linearen Teilen. Ja? Eine bestimmte Systematik, dass man eine Primärkonstruktion hat und dass es einen Mauerwerksbau gibt oder einen Holzbau. Das ist ja aus dem Handwerk heraus. Und es gibt die Leute, die jetzt studieren, auch hier in Kassel, die beschäftigen sich teilweise intensiv mit anderen Arten der Formfindung. Also wie kann ich Formen und auch Formstrukturen generieren, die eben nicht aus diesem handwerklich gefügten Kontext, den Sie auch alle kennen, kommen, sondern die so mannigfaltige Strukturen, sage ich jetzt mal, erzeugt, vielleicht auch computergeneriert, die sich vielleicht auch verändern können, die adaptiv sind, also eine performative Architektur, die viel stärker aus dem Augenblick heraus entsteht. Und das große Ziel, oder das, was dahinter steht als Wunsch, ist eben, dass es eine architektonische Elemente gibt, die auf die Umwelteinflüsse reagieren können. Also das ist ein Wunschtraum von Architekten im Moment auch. Nicht von allen, aber es ist eine Tendenz, die auch wieder eine eigene Ästhetik erzeugt. Und solange das nicht Selbstzweck ist und solange das nicht dazu führt, sage ich mal, Hortenfassade, ich weiß nicht, also in meiner Stadt, in Braunschweig, gab es ein Riesending, Horten, ne?
Das ist Kaufhaus.
Kaufhaus. Der Eiermann, der hat da so Dinger entworfen, ein bekannter Architekt, ein sehr guter Architekt, aber da, das war nicht gut. Das ist irgendwie zu viel des Guten gewesen mit dieser Hortenfassade. Das hat jetzt nichts mit den organischen Formfindungen zu tun, aber das ist dann, wenn eine Innovation oder neue Möglichkeiten, auch neue technologische Möglichkeiten, wenn die zu hoch gehängt werden.
Ich würde gerne mal auf den umweltbewussten Bauen und gerade auf die Dämmung zurückkommen. Ich würde gerne wissen, warum eigentlich noch diese Fertigteilhäuser aus Beton gebaut werden, obwohl man ja weiß, dass Lehm oder Holz viel höheren K-Wert hat und warum er trotzdem nicht so aufhört.
Weil das nicht so gut brennt. Das ist wirklich oft ein diese Gebäudeklassen, die es da gibt. Wenn dann das oberste Geschoss höher als 7 Meter ist, dann wird es ganz teuer, wenn man das trotzdem aus Holz machen will. Diese Regeln kann man durchaus kritisieren. Es gibt in Berlin ein bekanntes Beispiel, einen 6-geschossigen Bau aus Holz, die da also über diese 7 Meter raus sind und die das hingekriegt haben, auch kostengünstig. Aber da sieht man das Holz nicht, das ist überall brandschützerisch so gemacht, dass es nicht so leicht brennen kann. Aber das ist ein wesentliches Problem. Aber es gibt Fertigteilbau, Holz 100 zum Beispiel aus Österreich mit großen Fertigteilen aus gespundeten, dicken Holztafeln. Und dies ist natürlich eine fantastische Wand, viel besser als eine Betonwand, obwohl eine Betonwand auch klimatisch nicht schlecht ist. Die nimmt ziemlich viel Dampf auf und man soll das nicht gleich zu schlecht sehen, aber
auch für der jetzt vor allen Dingen isoliert, also gerade auch nicht so.
Aber die hat einen sehr hohen Wärmedurchgang, während das Holz natürlich da viel besser ist und eben auch sehr dampfaufnahmefähig ist. Insofern ist die Holzwand da eigentlich besser.
Könnt ihr vielleicht, Philipp, du als praktizierender Architekt, also wie fallen deine Entscheidungen, was für Material du benutzt?
Moment, darf ich noch kurz was fragen, was ist ein K-Wert?
Der heißt jetzt U-Wert.
Ja, also das beschreibt den Durchgangskoeffizienten der Wärme. Also Sie haben einen Wärmedurchgang beim Material, kennen Sie von den Kleidungsstücken, die Sie anhaben. Und eine dicke Jacke, die hat einen anderen Durchgangswert als ein T-Shirt. Und dieser Wert wird mit einem U-Wert heute beschrieben. Und damit kann man die Bauteile unterscheiden.
Je niedriger der ist, desto besser.
Also Sie können sich vielleicht, um es einfach mal klar zu machen jetzt hier, beispielsweise, mache jetzt mal hier, hier ist jetzt ein Bauteil, das besteht aus zwei Schichten. Eins ist die Betonschicht, ne, die Sie jetzt angesprochen haben, und hier ist jetzt eine Dämmung drauf mit Putz und was weiß ich, damit das irgendwie anständig aussieht. Ja? Und der U-Wert, also der hieß früher mal K-Wert, neuerdings heißt der U-Wert, weil EU, keine Ahnung, irgendwas, ne? Und das ist ein Laborwert, der festgestellt wird und dann, da nimmt man Bezug auf ein Bauteil, was einen Quadratmeter groß ist, untersucht. Dann gibt es bestimmte Werte, wie ein Wärmedurchlass, Koeffizienten und all so ein Zeug für jedes unterschiedliche Baumaterial. Und dann stellt man quasi fest, wie bezogen auf einen Quadratmeter ist der Wärmedurchgang von innen nach außen. Weil es gibt nämlich auch keine Kältebrücken, sondern es gibt nur Wärmebrücken. Das heißt, physikalisch gesehen will die Wärme von innen nach draußen.
Oder umgekehrt im Sommer.
Ja, ja genau. Und im Grunde genommen ist der U-Wert ein Wert, der uns eine Information darüber vermittelt, was für einen Widerstand dieses Bauteil, so wie es ist, halt dem entgegenbringt. Also das so ganz kurz bauphysikalisch. Okay, also...
Aber sag mal, das ist ein total wichtiges Thema und auch diese Art der Materialwahl ist ein ganz wichtiges Thema und da aufgeschlossen zu sein. Und das machen zum Beispiel Länder, die traditionell viel näher am Holzbau sind, wie Norwegen, aber zum Beispiel jetzt auch Großbritannien. Da gibt es erste Projekte, wo auch in den Städten mehr mit Holz gearbeitet wird. Und das sind nicht irgendwelche Blockhäuser, ja, sondern das sind ganz moderne, auch funktionale Häuser, wo das Holz aber trotzdem, wenn es gut gemacht ist, auch seine schönen, positiven Eigenschaften dem Innenraum, manchmal auch dem Außenraum, wo es sich das zeigen kann, wie sich das manifestiert.
Wir machen gerade einen Plan, ein paar Häuser für eine Wohngruppe mit Strohballen, die gebaut, ein bisschen außerhalb von Kassel. Und wir haben es noch nicht gemacht, aber da gibt es in der Schweiz oder in Kanada gibt es Beispiele, die richtig auch schick sind. Also das muss jetzt nicht gleich so, so eine Wollsockenarchitektur werden, sondern richtig, das merkst du gar nicht, das ist eine moderne Architektur. Aber die Wände sind halt ziemlich dick, das sieht man an den Fenstern. Ne?
Das, ich sag mal, Sie wollen ja jetzt nicht alle Architektinnen und Architekten sein, aber Sie beschäftigen sich damit, Sie werden es ja weiter vermitteln und gerade weil Sie auch in so einem kreativen Kontext stehen, Waldorfschule und so, da gibt es viele Möglichkeiten und Räume und unsere Botschaft wäre eher, sich auch mit diesen Materialien auseinanderzusetzen, sich auch mit einer Formfindung und einer Gestaltung auseinanderzusetzen, die nicht nur mit rechten Winkeln arbeitet, das finden wir auch gut, prima, ja, Freiheit geben, aber das Ganze nicht zu sehr irgendwo auf so einer Lichtung im Wald oder in der grünen Wiese, sondern versuchen Sie die Idee und die Möglichkeiten und die Räume, versuchen Sie das genau in die zentralen Lagen rüberzuholen, ja, Ihre Fantasie und Ihre Power nicht irgendwo da draußen, ja, auf dem Gelände, die Versuchsbauten, sondern versuchen Sie das ins Leben reinzuholen, das mit dem Leben zu konfrontieren. Und dann werden Ihre Konzepte noch, oder Ihre Ideen, die werden noch geschärft, werden noch besser.
Sie haben jetzt sehr viel über Städte geredet und dass man solche Konzepte in die Städte reinträgt. Was bleibt denn dann auf dem Land?
Was bleibt dann?
Auf dem Land übrig. Soll das halt nur kleine Blocksiedlungen sein, Verweisungen für Altehrwürdige oder was gibt es da?
Nee, da gibt es in Zukunft wieder eine anständige Landwirtschaft, will ich doch hoffen. Das ist allerdings ein weiter Weg. Aber das ist unsere einzige Hoffnung, dass der Boden wieder landwirtschaftlich in Pflege kommt, also ökologische Landwirtschaft. Denn wir haben im Augenblick, habe ich jetzt gerade gelernt, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil wir jetzt nicht nachkommen, 30.000 Quadratkilometer, ja, ich muss doch mal, pflastern wir jährlich voll. Täglich 300 Quadratkilometer, glaube ich. Es ist irgendwie eine Wahnsinnszahl. Also man kann es gar nicht vorstellen. Aber es ist immer noch sehr schlimm. Obwohl gar nicht so viel gebaut wird. Aber es, und da muss auf dem Land, ja.
Aber da gibt es auch, das ist auch ein interessantes Feld, also zum Beispiel bei uns im Büro gibt es Leute, die sich genau damit auseinandersetzen. Was passiert denn mit so einer Gemeinde wie hier im nordhessischen Sontra, Nettershausen und so, also wo Leute wegziehen, wo so Geisterdörfer entstehen, weil da keiner mehr bleiben will, weil es da keine Arbeit gibt, weil die jungen Leute alle weggehen. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe. Und die entwickeln jetzt Ideen und Konzepte, zum Beispiel für einen sanften Tourismus oder wie man Gemeinden zusammenlegt, dass die dann eine Schule haben, ein Dorfgemeinschaftshaus. Und die versuchen auch ganz viel von den bestehenden Sachen, die es da gibt, zu nutzen. Also da gar nicht mehr so viel Neues hinbauen, sondern die Sachen, die da sind, qualifizieren, besser machen. Und wenn einer von ihnen dann da noch so ein Strohhotel baut, also so ein ganz schickes Ding aus Strohballen, was vielleicht auch noch total angenehm ist, da mal ein Wochenende zu verbringen, dann ist das super. Dann ist das genau das, was so eine Region braucht. Aber jetzt zu sagen, wir müssen da überall Strohhäuser bauen oder...
Nee, keine Rezepte.
Nee, das geht nicht. Und es wird auch nicht so sein, der Mike Wilkins sagt zwar, eine schöne ökologische Landwirtschaft, das finde ich auch nicht schlecht, aber es wird auch so sein, dass für Sie, wenn Sie mal älter sind, wenn Sie Ihre Kinder da mal übers Land führen, dann wird das anders aussehen als heute. Heute sehen Sie noch die Ackerfluren fast überall. Aber es wird immer mehr Bereiche geben, wo es auch nicht mehr darum geht, das landwirtschaftlich zu kultivieren, das Land, sondern ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil ich bin auch kein Landschaftsplaner, aber ich kriege das ja nur mit, was meine Kollegen da machen. Die überlegen sich so Pflegekonzepte. Also wie kann man große Landstriche, wo gar keine Bauern mehr sind, wie kann man die trotzdem so pflegen, dass es nicht völlig aus dem Ruder läuft? Und welche Leute könnten das machen? Es wird anders aussehen. Also es wird sich verändern. Es wird eine Konzentration geben in der Landwirtschaft, hoffentlich auch eher ökologische Landwirtschaft, aber es wird auch Bereiche geben, wo das nicht mehr so aussehen wird, wie Sie es noch kennen.
Ich möchte mal Bezug nehmen. Sie hatten gesagt, es wird jährlich eine ungeweihte Summe da an dem Gebiet vollgepflastert. Darauf Bezug nehmen, aber einen großen Sprung macht nach Ostasien. Wir hatten uns gefragt, da explodieren ja regelrecht Städte. Was kann Städtebau dafür tun, dass trotz dieser Explosion von Städten alles irgendwo jetzt nicht ins komplette Chaos ausufert? Und damit verbunden ein bisschen die Frage auch, die wir uns gestellt hatten und auch von Ihnen gerne mal eine Meinung zu hören würden, was sind die Vor- und Nachteile vom Städtebauen jetzt mehr auf kleinem Platz in die Höhe oder auf großem Platz in die Breite?
Also, ja, ich habe neulich mal gesagt, wir brauchen in diesen Gegenden unbedingt Landplanung, nicht Stadtplanung, Landplanung. Es muss die Stadtplanung dort, die Planer dort müssen darauf hinarbeiten, wie man bestimmte Flächen schützen kann, dass sie nicht auch vollwachsen. Denn wir haben in China an der Südküste, das ist allmählich so eine riesige Stadt und völlig war Pollution, Stuppen und so weiter. Deshalb müssen die Städte nicht in die Höhe wachsen. Das ist ein sehr teures und sehr aufwendiges und sehr umweltschädliches Bauen. Man kann auf einer Stadt mit Halbverband, mit Gitter, kann man auch sehr dicht bauen. Gerade in diesen südlichen, also Südchina zum Beispiel oder Vietnam oder in diesen Gegenden.
Gerade da, wo die Städte riesig werden, wenn man dann auf die Europa tatsächlich
würde. Nee, das will ich gerade sagen. Man kann die gleiche Dichte, die man mit Hochhäusern erzielt, kann man auch eventuell sogar eine höhere Dichte mit einer sechsgeschossigen Blockrandbebauung kriegen. Gerade dort, wo man nicht so sehr auf solare Gewinne angewiesen ist wie hier und so. Das kann man hinkriegen. Es ist dieses kapitalistische, ich bin noch größer und so weiter und dann muss immer hoch sein. Das ist so ein Hype wie Autofahren hier bei uns im Kleinen. Man muss eben so ein Auto haben, so ein 100-geschossiges, sonst ist das nichts. Technisch ist das nicht nötig und auch für meine Begriffe nicht gut. Ich bin, merken Sie ja schon, sehr konservativ und bin in der Planung immer dafür, dass wir von Formen ausgehen, von denen wir wissen, dass sie sich bewährt haben. Die kennen wir. Man kann sich jetzt sicher auch ausdenken, irgendeine Hochhausstadt, wo oben die noch verbunden ist. Ich weiß, das haben ja Architekten vielfach gemacht, irgendwelche so eine Zukunftsstädte. Aber unsere Erfahrung ist die, das geht immer schief. Also alles, was erfunden worden ist in der Planerei, ist immer vor die Wand gefahren. Und da haben wir heute damit uns zu beschäftigen, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass man da noch wohnen kann und leben kann. Das ist noch nie gut gegangen. Also lieber das, was wir kennen, wo wir beobachten können, wie es funktioniert und wo es nicht funktioniert, das verbessern als irgendwelche grandiosen Erfindung. Das ist eine Lebensart des Kapitalismus, der auf Wachstum setzt und dazu immer irgendwelche rigorosen Neuerfindungen braucht, damit wir das alte Zeug wegschmeißen. Das ist so eine Wachstumsstrategie, die ich bekämpfen möchte. Das ist nichts.
Um es vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zu sagen, es gibt zu dieser, was Mike ausgeführt hat, es gibt Untersuchungen dazu. Also das ist jetzt keine gefühlte Wahrnehmung, dass man quasi mit einer anderen Form von Bebauung, die stärker in die Breite geht, eine höhere Dichte erzeugen kann, als wenn man jetzt irgendwie riesig hochbaut.
Wobei das in den Südostasien-Bereichen, Pearl River Delta und diese Metropolen, Hongkong und so weiter, da wird wahnsinnig hochgebaut und auch noch dazu total dicht. Also da gibt es schon auch Zustände, wo dann beides zusammenkommt. Das ist einfach absolut mega. Aber was der Mike Wilkins jetzt gemacht hat, ich habe das hier nochmal versucht, das ist jetzt ein bisschen klein, in so einer Skizze, damit Sie das auch nochmal sehen, zusammenzufassen. Eine Methode, wie das zum Beispiel in vielen südamerikanischen Großstädten, Buenos Aires, ja, ist zum Beispiel so eine Stadt, aber Barcelona, kennen wir das auch, da haben Sie Blöcke, die sind 6 Geschosse, da können Sie aber auch noch eine Dachterrasse haben, das ist noch nicht so hoch, dass Ihnen da alles wegfliegt. Ja? Und Sie haben einen Kontrast von einem Straßenraum, wo Verkehr ist, wo genug Platz ist, dass die Müllabfuhr da lang kann, wo auch mal Möbelwagen lang kann und so weiter, und einem Block-In-Bereich, wo einfach eine ganz andere Welt ist. Ja? Und das ist eher ein Beispiel, wo man in die Höhe geht, wo man aber auch Platz braucht, weil Verschattung da ist und wo das eher eine Demonstration von Macht ist, hier zu sagen, das ist jetzt die Commerzbank, das ist die Deutsche Bank oder das ist der Konzern, ist das ja sehr weniger prätentiös. Da bildet sich ja das einzelne Haus weniger stark ab. Aber eigentlich sehen wir hier die Zukunft drin. Und was dazu noch ganz toll wäre und was auch Ihre Aufgabe ist, dezentral. Versuchen Sie nicht mehr in diesen Riesensystemen zu denken. Nicht mehr die Stadtwerke, die allen riesen Kraftwerke irgendwo hinsetzen, wo dann ewig lange Leitungen gebaut werden, die ja auch teuer sind. Also da machen Sie sich ja gar keinen Begriff, was so eine Straße kostet, ja, mit diesen ganzen Leitungen da drin, für das Abwasser, für den Strom. Wenn Sie das mal alles zusammenrechnen, dann wird Ihnen ganz schlecht. Also was das kostet und was das auch kostet, das zu unterhalten. Und das hält ja nicht ewig. Und da kann man auch nicht von einem Tag auf den anderen kommen, aber da müssen wir und Sie vor allen Dingen auch nicht mehr in diesem riesen zentralen System, sondern nach Möglichkeit auch mit neuen Technologien, also die auch unsere Umwelt- und Klimafaktoren, die wir vor Ort haben, intelligent nutzen, um dann vor Ort sowohl was die Entsorgung angeht, aber auch was die Versorgung angeht, Lösungen zu finden. Die nicht mehr die ganze Stadt versorgen oder das ganze Ruhrgebiet oder so, sondern viel kleiner sind. Und die können sie viel schneller anpassen. Aber es ist sehr stark jetzt so ein Idealbild gezeichnet, weil dahinter stehen ja nicht nur ein paar Leute wie wir, Planer oder Architekten, sondern da steht ja auch wirtschaftliche Macht dahinter. Und
aber da gibt es ein interessantes Buch, Marke Eigenbau, kann ich Ihnen sehr empfehlen, was schildert die Verwandlung der Produktionslandschaft. Wir hatten früher diese Großfabriken, diese zentralistischen Marktstruktur oder Produktionsstruktur, die beherrschten alles. Das Internet arbeitet Gott sei Dank dagegen. Im Augenblick sehen wir diese großen Riesen alle ganz schön angeschlagen. GM und so. Also alle Autofirmen, Gott sei Dank, haben schwer zu krebsen. Und zum Beispiel, und diese anderen großen Konzerne, Gott sei Dank, geraten, was die Produktion angeht, müssen sie sich verändern. Und das geht auch schon los. Die Entwicklungsabteilungen der großen Hersteller, die werden allmählich aufgelöst und die arbeiten mit Wettbewerben und dann wird das Problem, wie die Luft da aus der Zahnpasta rauskommen kann, die da immer sich einschließen und so weiter, aber irgendwas, was sie da haben mit ihrer Marke Blendax, das wird dann von einem Chinesen, der sich da in einem anderen Zusammenhang auch damit beschäftigt hat, über einen Wettbewerb, der bringt das ein, verdient 25.000 Euro mit seiner kleinen Erfindung und die Entwicklungsabteilung, die Blendax früher gehabt hat mit 30 Chemikern, die gibt es gar nicht mehr. Das ist, die holen sich das Wissen im Internet sozusagen. Und das finde ich einen immerhin bemerkenswerten Vorgang, dass die Produktion sich dezentralisiert und der Markt kleiner wird. Elektroautos werden in Ostdeutschland hergestellt, habe ich da erst gelesen. Eine Firma, die sich sagen, da sind 20 Leute, die kriegen das über Internet, die ganzen Teile dazu, montieren diese Autos und die wollen nicht größer werden, als sie jetzt sind. Sie wollen nicht mehr als 20 Leute sein. Weil da haben sie keine Lust drauf, dass die auf diese Hektik und so. Sie können davon gut leben und sagen, ist doch in Ordnung so. Und wir machen ein gutes Produkt und das ist sogar noch nicht mal so sehr teuer und fertig. Also es verbindet sich da auch, das wird dann im Buch ganz schön beschrieben, oft eine neue Lebensvorstellung, eine Art andere Ethik damit, als diese Wachstum und wir müssen die Größten werden und so weiter.
Wir sind jetzt weitgehend durch. Vielleicht gibt es jetzt noch Fragen, vielleicht noch für so eine letzte Runde, die wir, also die jetzt gar nicht vorgekommen sind, die Sie aber halt irgendwie gesammelt haben und formuliert haben. Also dann bitte ran.
Für mich hat sich jetzt noch aus dem, was wir gerade in der Frage ergeben, die wir gar nicht so besprochen hatten, und das ist aber ein bisschen speziell jetzt, also im Grunde genommen geht es mir ähnlich, was mir an diesen hohen Gebäuden auch immer fehlt, sind so die Details. Ich habe ein Praktikum mit Architekten gemacht und der hatte mir in einem Einfamilienhaus gezeigt, was einfach Folgestoff vermittelt ist. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Aber ich weiß nicht, Sie kennen ihn sicherlich, ich glaube, das ist von Kohlhaas in China auch, dieses Hochhaus vom Staatsfernsehen.
Genau. Oder?
Und ich finde dieses Gebäude unheimlich beeindruckend. Das ist doch eigentlich, eigentlich ein Punkt, wie man auch kreativ Hochhäuser machen kann oder größere Gebäude. Was halten Sie denn davon? Also von diesem Gebäude ist speziell. Spricht es Ihre Ablehnung an, was jetzt diese zentralen Großbauten angeht, oder ist da nicht auch doch irgendwo eine Faszination für diese verrückte Art und Weise des Bauens, die er da macht?
Das ist eine super Frage. Das ist gut. Kohlhaas ins Spiel zu bringen und dann auch diesen Auftrag.
Das bringt uns in Verlegenheit, weil ich habe den immer auch hochgeschätzt, den Kohlhaas mit seinen Sachen, nur auch, das gibt es mir ähnlich wie früher mit Corbusier, andererseits auch finde ich das politisch ganz beschissen, was der macht. Und das ist bei diesen Dingen jetzt auch so, das ist so eine Marketingfigur, ja gut. Also
eben, also was jetzt vom chinesischen Staatsfernsehen zu halten, das können wir jetzt noch ausklagen.
Für die anderen, Kohlhaas ist ein holländischer Architekt, der kommt aus Rotterdam, ist in der Jugend auch in Indonesien gewesen und hat dann als Journalist und Filmemacher gearbeitet und ist erst relativ spät zur Architektur gekommen. Das war eine ganz zentrale Figur, der die Architektur in den 90er Jahren geprägt hat. Also, weil er eben nicht nur gebaut hat, sondern auch über Architektur nachgedacht hat und sehr provokant. Ja.
Und im internationalen Maßstab, muss man
sagen. Ja, ja.
Ne? Ja, was ist jetzt an dem Gebäude so speziell?
Also ich weiß, ich habe das nicht genau in Erinnerung, sonst würde ich es jetzt kurz in der Tafel skizzieren. Das ist im Grunde genommen, ist es glaube ich so, dass man, also es sind vielleicht so, korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches erzähle, es sind glaube ich zwei Hochhäuser an sich eigentlich, wo unten ein halbes Quadrat sozusagen ist und oben eins, was aber vollkommen in der Luft schwebt. Also ungefähr, vielleicht weiß ich, wenn einer von Ihnen genau das Bild hat, aber vielleicht was fixiert,
ich kann es auch nicht sagen. Das Hochhaus, was nicht umkippen kann.
Kennen Sie Escher? MT Escher? Und da haben Sie doch Bilder von diesen Endlos-Treppen und Endlos-Schleifen. Und das ist eigentlich eine räumliche Übersetzung dieser Endlos-Schleife, also eine verdrehte Form, die einen Kreislauf oder einen Kreis darstellt. Sehr markant.
Aber eckig.
Ja.
Wie heißt dieser Grafiker?
MC Escher.
Also Escher, ja,
den fand ich früher total teuer.
Ja, 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 ja. So, wo man nicht weiß, wo.
Ja, aber das, dieser Effekt.
Das ist eben der Punkt. Also, ich habe auch erst, warum fällt da das obere Teil nicht runter?
Ja, aber jetzt, um die Frage zu beantworten, also von meiner Seite, ich finde, da sollte man eher so eine Buchstütze oder jetzt mal nicht so abfällig gesagt, eine schöne Skulptur herstellen mit dieser Formsprache und da eine Form entwickeln. Ja, das finde ich auch toll und faszinierend. Aber ich muss das nicht auf ein Hochhaus übertragen. Ich muss erst recht nicht einem Staatsapparat, der total zentralistisch und diktatorisch versucht, die Menschenmassen dazu steuern, dann auch noch sowas an die Hand geben.
Genau, also das ist ja auch was.
Also, das heißt, da sprichst du jetzt
im Grunde genommen das Faszinierende an dem Gebäude, wenn man das politisch außen vor ist, was mir genauso geht. Also da stimme ich jetzt an. Aber ist nicht im Grunde genommen das Faszinierende daran die Größe? Also diese unheimliche Größe, also ich meine, klar, in klein ist sowas auch unheimlich ästhetisch, aber ist nicht gerade bei den Dingen das Faszinierende, dass es dieses Riesige ist und trotzdem irgendwie real steht.
Aber das ist genauso die Verlockung, die es für uns beide gibt und die es für Sie auch geben wird, egal ob Sie Architekten werden oder sonst für einen Beruf ergreifen. Sie werden immer die Verlockung haben, was Großartiges, was Riesiges, was ein Riesenprojekt zu machen. Da müssen Sie sich einfach auch ab und zu dann mal fragen, ist das noch angemessen? Ist das ethisch vertretbar? Instrumentalisiere ich da nicht mein Ego? Das ist eine Aufgabe für jeden.
Es ist einfach eine Fragestellung, begreife ich so, die sich jeder für sich stellen muss, ob er es tut. Also man sagt ja jetzt nicht von vornherein, man darf es nicht tun.
Ne? Und den Eiffelturm, den wir alle irgendwie im Kopf haben, den hätte es ja auch nicht gegeben, wenn genau dieses Moment nicht da gewesen wäre. So ein Ingenieur, der Gustav Eiffel, der wollte es echt allen zeigen, sich selber, und sonst hätte er das nie gemacht, weil das ist ja ein Kraftakt.
Und ich finde gerade sowas auch gar nicht schlecht, eigentlich, dass es das halt vereinzelt gibt. Ich meine, den Eiffelturm kennt ja jeder.
Genau.
Eigentlich
hat man
das
mal
ein bisschen
oder
ein Eiffelturm oder das Gebäude. Ja, aber die ganze Stadt da, vielleicht ist ja auch, was ich meine. Und wenn man das, ich weiß nicht, also je nachdem, wofür man es einsetzt, also
genau,
dann könnte es auch seinen Reiz haben, wie zum Beispiel der Eiffelturm. Also wenn man es als neue Art und Weise von Aussichtspunkten jetzt so bauen würde.
Das finde ich überhaupt ein schönes. Schönes Beispiel, nicht? Das ist also, Shanghai ist eigentlich, besteht nur aus Eiffeltürmen. Die sehen zwar nicht so aus, aber jeder baut sich einen Eiffelturm und dann ist irgendwie der Spaß vorbei. Wird's langweilig.
Vielleicht
vor allem die meisten von diesen Türmen sind relativ quadratisch und einfach von der Form her relativ ähnlich. Manche sind rund, manche sind quadratisch, aber es gibt die Unterschiede. Und das ist eben, was ich da, was diese vollkommene Aufbrechung eben, das hat mich an diesem Leben so fasziniert.
Ja, klar.
Ja, fragen Sie.
Und zwar, Sie hatten vorhin gesagt, also dass Ihr Architektenbüro immer so Initiativen ergreift, halt gerade wenn irgendwelche Gebiete halt in Veränderung sind oder Probleme bestehen in den Gebieten. Wie kommt das? Also sehen Sie das Problem oder von der Stadt den Auftrag, dieses Problem zu ergreifen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Beides. Also der Beruf des Architekten sieht eben heute nicht mehr so aus, dass Sie da in Ihrem Büro sitzen und am Zeichentisch und das Telefon klingelt und dann ruft der Auftraggeber an und sagt, ja, Sie sind doch Architekt, wir haben eine Aufgabe für Sie, bauen Sie mal da was Neues hin oder machen Sie mal was Schönes. Das gibt es auch, Aber für uns, weil wir auch nicht so ein etabliertes Büro sind, also wir sind ja nicht das Büro, wo die Väter und Großväter schon super bekannt waren oder so, sondern wir haben ja jetzt unten angefangen. Wir müssen ja die Aufgaben oft selber mitformulieren. Und das ist einerseits eine Riesenchance, weil wir ja auch da ein Stück weit Experten sind, ja, weil wir mit Raum zu tun haben, aber auch mit Gesellschaft, dass wir mit zusammen denken können. Und ich glaube auch, dass diese Initiative etwas anstoßen, auch Aufträge initiativ anstoßen, das ist einfach eine totale Chance. Und das sind nicht nur die Architekten, bei uns gibt es ja Landschaftsarchitekten, die machen zum Beispiel so eine Parkautobahn jetzt für das Ruhrgebiet. Das haben die sich auch ausgedacht. Die haben sich einfach gedacht, das wäre doch super, da im Ruhrgebiet diese Industrie Denkmäler, weil die ja oft nicht mehr in Betrieb sind, und bestimmte Landmarken oder Städte einfach mal zu inszenieren. Im Moment sind die so eingefasst von so einer grünen Wurst, also da haben sie ganz viele Büsche und Bäume, und das ist halt so Autobahnplan, klassisch Biomasse dahin, und da versuchen die jetzt gerade relativ erfolgreich eine Parkautobahn, bestehende Autobahn so umzuwandeln, dass das ein Erlebnis ist, da lang zu fahren, dass man noch was mitbekommt, was da eigentlich rechts und links rumsteht.
Ja, was ich mir noch vorhin eingefallen, als Sie gesagt haben, dass Sie in den Niederlanden waren. Ich war auch in Groningen letztes Sommerferien und fand einfach, ich habe mich da sofort wohl gefühlt, weil es von der Architektur einfach alles sehr angepasst war, und auch vom Verkehr her fand ich es einfach vorbildlich. Warum das nicht in Deutschland, wenn man sieht, da funktioniert, warum das nicht hier auch so übernommen wird. Aber das ist eine Schwerfälligkeit.
Tja, warum? Die deutsche Industrie noch. Bei uns gibt es sehr viele Regeln. Vielleicht gibt es in Holland nicht so viel Begeisterung für Regeln. Also ein so ein Regelwerk ist tatsächlich die deutsche Industrienorm, was eine Art Konsumregelung ist. Man muss ein Treppengeländer ab 2 oder 3 Stufen Höhe, in Bayern sitzen nur 3 Stufen, muss man für einen Querdruck von ich weiß nicht wie viel Kilogramm muss das gesichert sein, damit unsere Kinder da nicht rausfallen. Außerdem muss der Stahl ganz dicht aneinander, damit da nicht ein Kinderkopf drin stecken bleibt. Das wäre ja schrecklich. Und so geht das weiter. Das ist alles in den deutschen Industrienormen geregelt. Und die sind mal für Schlachtschiffe erfunden worden von Krupp und der preußischen Regierung. Und die haben dabei gemerkt, hey, das ist überhaupt eine gute Methode,
genau,
um unseren Stahl loszuwerden. Wir sagen nicht, wir brauchen 3 mm Schiffsblech, wir sagen 4. Das macht unheimlich viel aus für einen Pott von so und so viel Registerton. Und dann haben sie also diese Regeln aufgeschrieben, und das hat inzwischen, ist jede Küchenmaschine nach deutscher Industrienorm, muss die konstruiert werden, so dass da nicht ein Finger irgendwo reingerät. Und es geht immer auch um diese hysterischen Sicherheitsvorschriften. Und ja, und so gibt es alle möglichen Regelungen. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, die uns das Handwerk sehr schwer machen. Und in Holland ist das vielleicht nicht ganz so heftig, noch nicht ganz so heftig.
Aber sag mal, wir haben auch eine Chance, dass es sich bei uns auch ändert. Und es ist manchmal total gut, wie Sie jetzt gesagt haben. Ich habe nämlich auch in Groningen ein halbes Jahr Praktikum gemacht, und einfach mal über den Tellerrand zu gucken, wie machen andere das? Und dann kommt man nach Hause und dann ist man mit einem anderen Schwung dabei. Dann sagt man nicht, oh, verdammt, hier bewegt sich nichts, sondern kann man sagen, guck doch mal, geht doch. Ne?
Ja.
Und jetzt überlegen, wie kriegt man es hier verändert.
Ja.
Ich fand auch gerade die Atmosphäre einfach auch zwischen den Leuten total entspannt. Und es wirkt sich enorm aus.
Also vielleicht dazu noch einen Gedanken von Götz Werner, den ich gestern so mitgenommen habe. Er hat vom Vorstellungsgefängnis gesprochen, in dem die meisten von uns, kann man sich selber sicherlich nicht ausnehmen, einfach eingesperrt sind. Ja, und er hat ein Plädoyer dafür gehalten, also sich ja zu Möglichkeiten zu denken. Mhm. Ne? Er hat beispielsweise erzählt, dass er sein Unternehmen, als er dann 73 den ersten DM-Markt aufgemacht, ne? Das konnte er noch sehen und fühlen und wusste, was da irgendwie los ist. Management by Walkaround hat er es genannt. Ja? Und er hat gesagt, das Unternehmen, was ich dann aufgebaut habe, das habe ich nicht mehr gesehen, das konnte ich nicht mehr beobachten, das konnte ich nur denken. Ja? Und es war ein sehr deutliches Plädoyer, ja, also Dinge zu denken und auch sich, wie hat er es genannt, ja, persönliche, offene Forschungsfragen zu stellen, die sich jeder stellen soll, mit denen er sich auseinandersetzt. Ne? Also das fand ich jetzt, also so zum Teil kam das ja hier auch durchaus rum. Ne? Das, also ein Plädoyer habe ich von euch so wahrgenommen, auch dafür, sich mit den Aufgaben entsprechend auseinanderzusetzen.
Aber das Thema ist ja die Wirklichkeit. Und was die Kollegin von Ihnen jetzt erzählt hat, eine Erfahrung, ne, in der Stadt mitzunehmen, wer weiß, wo Sie mal hinziehen. Ziehen Sie auch bewusst mal in die Quartiere. Das sind für mich auch die Quellen für meine Arbeit. Dass ich mal in Hannover, in der Nordstadt gewohnt habe, dass ich mal mitgekriegt habe, was es heißt, Quartier. Dass dann mit den Fernseher mal aus dem Fenster fliegen oder dass es mal Streit gibt, den man vielleicht auch mal schlichten muss. Dass ich da mit kleinen Kindern rumgeeiert bin, so, und die Kampfhunde da mich geärgert haben. Aber das gehört auch dazu. Das ist total wichtig, das ist die Wirklichkeit. Und das irgendwie mitzunehmen und einzubinden in die Sachen, die Sie später mal so vorhaben. Weil wenn Sie nur im Elfenbeinturm sitzen und sich da tolle Sachen ausdenken, das ist so ein bisschen eine Gegenposition, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das muss es auch geben, so Rückzugsorte und so Räume, wo was entstehen kann, aber...
Ja, vielleicht ist das am einfachsten umzusetzen damit, dass man zum Beispiel ein Auslandsstudium macht oder irgendwo anders Praktikum in der Welt möglichst mit Erlernen der dortigen Sprache.
Das passt heute Nachmittag wieder mal der Vortrag.
Was denn?
Der Vortrag heute Nachmittag passt dann wieder mal perfekt. Also,
ah, ja.
Ist
ja
auch schon ausgesucht worden.
Ja.
Jedes handelt sich ja auch im Ausland. Also,
ja.
Wussten wir jetzt nicht.
Ja. Deswegen danke.
Okay, wollen wir das für heute dann so weit beschließen? Ich denke, wir haben jetzt eine Viertelstunde, sage ich mal, länger gemacht, als noch die letzten Fragen zu klären. Ja, vielen Dank an die Gruppe. Vielen Dank an euch beide, die ihr hier gewesen seid, euch gestellt habt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie viele Anregungen irgendwo mitnehmen. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, war sicherlich ein ganz kurzes Spotlight auf das oder auf die Themenstellungen, mit denen man sich in Zukunft irgendwie auseinandersetzen muss oder mit denen man sich aktuell auseinandersetzt. Und ja, möge es, sage ich mal, in diese Richtung gehen, dass Sie selber irgendwo da einen Weg und eine Position finden, wie man mit Dingen umgehen kann.
Mhm. Okay. Und vielleicht noch ein Tipp für die Leute, die sich jetzt für diese Fragen, die wir hier besprochen haben, noch mehr interessieren und keine Angst haben, vielleicht auch mal so einen etwas theoretischeren Text anzugucken. Es gibt in den Bibliotheken, in ihren Städten, wo es eine Universität gibt oder vielleicht auch in den Stadtbibliotheken, eine Zeitschrift Arch Plus heißt die. Es gibt ja viele Architekturzeitungen, auch so schöner Wohnen und so, da haben wir vielleicht auch schon mal reingeguckt, aber die Arch Plus ist wirklich eine Zeitung, die richtig gut ist. Und da können Sie auch stolz drauf sein, die kommen nämlich aus Deutschland. Und die Holländer können zwar total viele Sachen gut, und die Chinesen und so, aber die Deutschen können auch ein paar Sachen gut. Nämlich über was nachdenken und problematisieren und das aber auch gut darstellen. Das ist diese Zeitung, die ist echt super. Da gibt es auch eine zum Holz zum Beispiel, die ist ganz toll. Angucken und mal reinschauen. Ja.
Okay, gut, vielen Dank.